Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, dass ihr im Aufzug mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. So helft ihr mir, diesen Podcast noch lange weiter zu betreiben. Alle Infos findet ihr unter raue.de/aufzug. In dieser Woche geht der Dank an die AufzugsunterstützerInnen Josephine, Nelly, Esther, Jutta, Felix, Gio, Josef und Jan. Danke für euren Support. Heute spreche ich endlich mit Jasmina Kuhnke. Jasmina ist Comedy-Autorin, roastet Felix Lobrecht und ist mir das erste Mal vor vielen Jahren auf Twitter mit ihrer Aufklärungsarbeit zum Thema Rassismus begegnet. Jasmina ist als schwarze Frau, die lange Zeit mit 4 Kindern alleinerziehend war, in vielerlei Hinsicht marginalisiert. Über ihre Erfahrungen hat sie ein Buch namens Schwarzes Herz geschrieben. Sie erhält in trauriger Regelmäßigkeit Morddrohungen von rechts und ihre private Adresse wurde sogar im Internet veröffentlicht, sodass sie umziehen musste. Unser Gespräch war so intensiv, dass schon nächste Woche Teil 2 folgt. Aufzug Tür auf für Jasmina Kuhnke. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Es ist Jasmina Kuhnke. Welch eine Ehre.
Schön, die Ehre ist ganz meinerseits. Danke, Homeboy.
Bevor wir anfangen, alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Dankeschön. Das heißt, stimmt, das habe ich schon vergessen. Ich bin jetzt in so einem Alter, da vergisst man das. Auch ganz gerne.
Aber hast du gefeiert?
Ich habe ganz klein gefeiert, ja.
Immerhin.
Ja, war total schön.
Ich habe irgendwann an Weihnachten, vor ein paar Jahren schon, viele Jahre her, irgendwann die Erkenntnis gehabt, du bist dann erwachsen, wenn du mehr Geschenke verschenken musst, als du bekommst.
Ey, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so.
Und
das,
ja,
das
Return on Invest
voll
nimmt ab.
Ja, und das Ding ist, ich find's auch ein bisschen kacke.
Ja, voll.
Ich find's auch ein bisschen kacke. Weißt du, dann kommen meine Kinder und geben mir so gemalte Sachen. Ja. Und so, weißt du, wenn du so 4 hast, dann kriegst du halt 4-mal gemalte Sachen über sehr viele Jahre und dann denkst du dir, ja, okay, ich hab's verstanden, ist ja schön, dass ihr basteln könnt. Wo ist jetzt die Patte? Wann schenkt ihr mir Geld? Wann schenkt ihr mir Gucci-Täschchen?
Genau, ich habe meine Mutter irgendwann dabei erwischt, dass sie die Bilder weggeschmissen hat.
Ja, böse Mutter, das macht man nicht.
Nein, natürlich nicht.
Nein, natürlich. Würde mir nie einfallen.
Eine riesige Kiste, Kellerfeuer habt ihr wahrscheinlich selbst gemalten Bildern.
Ein Keller extra nur für Bastelsachen. Nur für
ein gebasteltes. Ein ganzes Museum für deine Kinder.
Ja, richtig.
Gab es schon mal eine merkwürdige Situation, die du in einem Aufzug erlebt hast?
Boah, ich muss gerade nachdenken. Oh ja. Ich habe so eine richtig gute Story.
Erzähl.
Mein Mann hat in Leipzig gearbeitet und damals waren wir noch relativ frisch zusammen und ich habe ihn besuchen dürfen. Und er war in so einem sehr, sehr edlem, teurem Hotel und das kannte ich nicht. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass erstmal bin ich da angekommen, dann wurden meine Koffer getragen, das habe ich schon komplett überfordert. Da habe ich meine letzten 50 Cent zusammengesucht, um dem Portier mein Geld zu geben und wusste aber, dass es in diesem Hotel ein Spa gibt. Und ich habe extra ein Bikini eingepackt und habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich noch nie in einem Spa war. Also das, wer vielleicht so wie ich mal armutsbetroffen war, weiß, das kennt man nur aus dem Fernsehen. Mhm. Und während mein Mann arbeiten gegangen ist, habe ich gedacht, so machst du dir einen richtig tollen Tag im Spa. Und jetzt damals noch alleinerziehende Mutter von 4 Kindern, das ist ja einfach ein wahnsinniges Highlight. Er hat mir den Bademantel übergezogen, über den Bikini, bin in diesen Schluffen ab zum Aufzug und fahr so runter und dann hält der Aufzug und eine Gästin will zusteigen, guckt mich an und fragt, entschuldigen Sie bitte, gehören Sie zum Housekeeping-Service?
Boah.
Und ich in meinem Bademantel guck sie und sage so, nee, ich gehöre zum Escort-Service für Ihren Mann. Ja, sie ist dann nicht mit weitergefahren, sie ist ausgestiegen.
Was für eine geile, schlagfertige Antwort.
Ja, aber ich weiß auch nicht, wo die herkam in dem Moment. Wahrscheinlich einfach, weil ich so resilient schon bin, ne? Ich habe mich auch jahrelang für diese Antwort sehr gefeiert. Das ist jetzt nicht Usus, dass ich sofort so eine schlagfertige Antwort habe.
Also das muss man echt können. Ich habe einmal einem Polizisten gesagt, als er mich ermahnt hat, weil ich bei Rot über die Ampel fuhr. Es gab weit und breit kein Auto. Da meinte er, ja, Sie sind kein gutes Vorbild. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Sie tragen eine Waffe, Sie auch nicht. Und da musste er lachen.
Echt?
Ja.
Ach geil. Ja, dann hat er wenigstens cool reagiert. Es hätte ja auch echt im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen können.
Aber hallo.
Bei den Brüdern.
Ja, da sitzt der Schuss dann gern mal locker.
Richtig.
Aber diese Schlagfertigkeit, hast du dir die, ist es, also wenn man deine Twitter-Accounts liest, beziehungsweise deine Tweets liest, da kommen wir auch später noch zu, dann hat man das Gefühl, du hast eigentlich auf jede Situation die geile Antwort. War das schon immer so?
Wahrscheinlich nicht. Also ich war ja als Kind ganz, ganz schüchtern und musste aber, was du wahrscheinlich kennst, relativ schnell irgendwie mit den Gegebenheiten umgehen, weil ich gemerkt habe, ich werde natürlich anders behandelt. So. Und die Menschen trauen sich auch schon mal komische Dinge zu sagen in unserer Gegenwart.
Total.
Ne? Also wo wir wahrscheinlich also einfach nie auf die Idee kämen, das machen manche aber einfach. Und weil mir das so wahnsinnig unangenehm war und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich war auch nicht so mittelpunktsorientiert. Ich fand das total unangenehm, aber ich war halt immer im Mittelpunkt.
Genau.
Ne? Und ich habe, also mit der Schüchternheit war das schwieriger und schlimmer auszuhalten und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Menschen sich viel mehr rausgenommen haben.
Deswegen.
Ja. Und dann habe ich sehr hart daran gearbeitet, dass ich da so eine Antwort drauf habe, dass eben wie im besten Fall die Frau sofort merkt, okay, mit der nicht und steigt aus. Und ich habe meine Ruhe. Weil also ich würde tatsächlich, also natürlich gibt es auch Situationen, wo ich mich blöd benehme oder so, aber ich würde, glaube ich, nie einer fremden Person einfach so krumm kommen. Das liegt mir einfach gar nicht.
Aber trotzdem ist ja jede Situation, wo man dann so ein schlagfertig antworten muss, ja trotzdem so ein Mikrostich, ne? Also man kann es, ist ja nicht ganz weg.
Nee, und ich glaube tatsächlich, also es gab eine Phase, da bin ich viel entspannter damit umgegangen. Zumindest für mein Umfeld entspannter. Ich weiß nicht, ob das für mich entspannter war. Ich habe halt ganz lange meine Emotionen wirklich stark unterdrückt. Also ganz, ne, also so, dass ich tatsächlich auch mich in Lebenssituationen befunden habe, wo ich heute sagen würde, das war nicht ich selbst. Und das ist überhaupt nicht diese lebensfrohe Person, die ich eigentlich bin. Und ich war dann lieber still und zurückhaltend und habe mich lieber komplett isoliert, als dass ich mich der Gefahr aussetze, diese Mikrostiche zu erhalten. Und heute kommuniziere ich das und sage den Leuten auch, weil das, du weißt selber, es ist nicht immer bös gemeint, aber es tut halt ja trotzdem weh. Und dann sage ich das auch genauso und sage ich auch, ey, ich weiß, du meinst es überhaupt nicht böse und ich werte das auch nicht als Angriff, aber klar ist, es ist verletzend.
Als ich in der Schule war, früher, da wurde mir immer gesagt, ich wäre der Klassenclown. Und meine Mutter meinte, du musst nicht immer witzig sein. Und ich habe wirklich erst sehr spät, beschränkt Anfang 20 oder so, realisiert, dass das eigentlich auch eine Art Abwehrstrategie war, um, wenn ich schon auffalle, dann auch was darzubieten oder irgendwie um gemocht zu werden, weil ich auch als behinderter Mann angewiesen darauf war oder bin, dass man mir hilft und dass man mich mag, sodass dann ich auch erst spät realisiert habe, wer ich eigentlich wirklich bin vom Charakter her. Und gleichzeitig aber auch wahrscheinlich meinen Humor so geschärft habe und internalisiert habe, dass ich das auch gar nicht mehr immer ablegen kann.
Ja. Ja, ich glaube, da sind wir beide uns sehr, sehr ähnlich. Also ich muss auch sagen, ich war ganz viele Jahre genau diese Person, die ich heute wahrscheinlich auch öffentlich sehr hart kritisieren würde. Wahnsinnig problematisch. Token. absolut trocken. Also und natürlich wurde ich da wesentlich anders von meiner Umwelt, habe ich eine ganz andere Wertschätzung erhalten oder wurde leichter gemocht, als das heute der Fall ist. Es ist halt eine bewusste Entscheidung, mache ich mich in dem Moment angreifbar und unbeliebt oder bin ich dieser Pausenclown, der ich auch war und gehe mit und bin genau diese eine, die, also sonst wäre ich auch nicht in dem Job der Comedy-Autorin gelandet, die all diese Gags mitmacht und es auch noch vorantreibt. Ne? Mhm. So. Und das ist bei mir, nicht mal, ich glaube 4 oder 5 Jahre maximal. Ich würde so viele Sachen, so viele Gags nicht mehr machen, die ich vor 3, 4 Jahren noch gemacht habe.
Ich habe neulich einen ganz spannenden Podcast mit dir und Till Reiners gehört. Ich glaube, es war vor 2 Jahren, da warst du bei ihm zu Gast. Und was ich wirklich super angenehm fand, war, dass ihr mal wirklich über die Arbeit geredet habt und erst später über das, was dich gesellschaftlich, sagen wir mal, vor allem aufregt, sondern eben einfach rein über die Arbeit. Und da war ich mir am Ende nicht mehr ganz sicher. Arbeitest du noch als Comedy-Autorin oder ist das Vergangenheit?
Also ich mache nicht mehr viel als Comedy-Autorin. Mhm. Auch relativ bewusst, weil, also ich weiß nicht, ob, also ich weiß, du hast einige Comedians, mit denen du auch gut befreundet bist, ne? Ich weiß nicht, inwieweit du einen Einblick in den Job der Comedy-Autorin hast.
Gar nicht so viel, ehrlich
gar
gesagt.
Gar nicht? Okay. Nee, nicht so viel, ne? Es gibt tatsächlich so eine Handvoll Comedy-AutorInnen, die so ziemlich alle Jobs machen in dem Bereich und dementsprechend ist die Humorfärbung. Und wenn ich gewisse Anfragen bekomme und schon im Vorfeld sehe, pass auf, die haben sich einfach null Gedanken gemacht und wissen gar nicht, dass die Strukturen, die sie da aufbauen, oder der Sketch oder ähnliches, da und da problematisch ist und dass man sich Gedanken machen muss, wie kriege ich, also ne, dass man es funny hinbekommt, aber eben einfach nicht wieder dieselben same old story erzählt. Mhm. Und ab da bin ich meist schon raus, weil ich dann schon gesagt habe, okay, hier ist es problematisch. Und dann ist es dann oft so, dass die Produktionen dann auch sagen so, ja, das ist uns aber dann egal und macht den naheliegenden einfachen Gag. Und da habe ich persönlich einfach keine Lust mehr drauf, weil wir haben die Gags doch einfach schon zig Jahre gehört. I don't need this. Und für mich ist dann auch kein Spannungsbogen und kein Überraschungsmoment mehr da.
Wenn Comedians aber Comedy-Autorinnen haben, heißt das, dass sie selber gar nicht lustig sind?
Doch, safe. Also ich glaube, es gibt die ich auch gar nicht lustig finde, die sind wahrscheinlich auch im Real Life nicht lustig. Aber die meisten, für die ich geschrieben habe, sind sehr, sehr funny. Und da ist es dann auch, man arbeitet zu oder man schreibt eine Sendung für die, ne? Weil die ja Sendungen haben, Live-Touren und so weiter, Programme. Die haben ja wahnsinnig viel zu tun. Und du bist dann im Writers Room und arbeitest mit denen zusammen, arbeitest denen zu. Das ist schon viel, was Comedians leisten tatsächlich.
Ist diese Arbeit, die man dann als Comedy-Autorin gemacht hat oder macht, kann man das gleichsetzen mit Ghostwriting?
Schon, ja. Also ich würde sagen schon.
Und das ist dann geheim oder kann man das erzählen?
Mal so, mal so.
Steht es in den Verträgen drin?
Ja, es gibt natürlich NDAs, wie zum Beispiel bei MusikerInnen auch. Die AutorInnen dazu holen, gibt es ja auch oft NDAs, sodass also dann nicht über die Zusammenarbeit groß sprechen oder so.
Ach krass.
Und ich mache das auch nicht gerne. Also ich trenne diesen Job tatsächlich gerne auch. Also es gibt KollegInnen, die auch sehr viel posten, was sie machen. Und ich habe das am Anfang natürlich auch gemacht, weil ich stolz wie Bolle war als Quereinsteigerin ohne jegliche Ausbildung und so weiter. Weil ich einfach wahnsinnig viel Glück hatte und einen Kollegen, der mich empfohlen hat, sonst wäre ich in dem Job gar nicht gelandet. Da habe ich das auch noch gemacht, aber mittlerweile ist es so, dass ich so denke, nee, also ich bin stolz auf mein Buch, so. Mhm. Und ne, das ist meine Arbeit und alles andere ist so, ich freue mich, aber es ist halt ein Job.
Klar.
So, ich mache das gerne, aber es ist halt ein Job. Und ich finde, weißt du, also du gehst ja auch nicht hin und wenn du jetzt in einem Pflegedienst arbeitest, gehst du auch nicht hin und machst Fotos vor Ort und sagst so, ha, so war mein Alltag und das ist jetzt richtig toll. Und die leisten ja, halt stimmt. einfach krasse Sachen.
Ja. Hat sich Comedy verändert in den letzten Jahren?
Ich glaube, dass Comedy gerade noch diesen Wachstumsschmerz hat und dass es jetzt bald so sein wird, dass sich das verändert. Und ich kann auch die KollegInnen verstehen, denen das schwerfällt, ne, die wirklich Wachstumsschmerzen haben, die plötzlich sagen, so, ja, man darf ja gar nichts mehr und so, ne, weil es war,
aber es sind nur Männer, die das sagen.
Nein.
Also ich habe jetzt gestern Bully Herbig das sagen lesen, wo ich dachte so, okay, wundert mich jetzt nicht, dass du auch das denkst. Nee, aber
tatsächlich sind es auch alte, weiße Frauen. Also das ist, okay. Es ist ja, ich bin auch nicht so, dass ich sage, dass alles der alte, weiße Cis-Mann ist, sondern dass weiße Frauen können durchaus auch alte, weiße Cis-Frauen sein. Ne? Also
klar.
Die Haltung kann da ähnlich sein. Und gerade in der Comedy ist es oft so, dass es auch Frauen betrifft. Jetzt nicht die, die wir sowieso schon als progressiv wahrnehmen und wo man merkt, okay, sie haben es vielleicht noch nicht ganz verinnerlicht, aber they try. Sie versuchen es immerhin. Mhm. Ja, und ich verstehe das ein bisschen, weil wenn du dir vorstellst, du hast dein Leben lang irgendwie Applaus für etwas bekommen und Bestätigung für ein Verhalten und dafür sogar das als Alleinstellungsmerkmal irgendwie gehabt. Ne? Es war ja irgendwie, so ein Comedian ist ja was Besonderes, ist eine Person des öffentlichen Lebens. Und alle haben dir immer gesagt, das ist mega tolles, was du machst. Und plötzlich sind da so Leute, die sagen, ja, das geht gar nicht.
Mhm.
Ne? Also du stellst halt dein ganzes Weltbild plötzlich in Frage und dann ist es natürlich viel leichter zu sagen, diese ganze Situation gerade und diese Bewegung passt mir überhaupt nicht, weil die nehmen mir die Lebensgrundlage. Aber andererseits muss ich halt auch sagen, dass dieser Job, das ist, glaube ich, eine Ehre, das machen zu dürfen. Es ist, glaube ich, eine wahnsinnige Ehre, dafür so viel Anerkennung und Liebe und Beifall zu bekommen, was viele ja als schon gegeben hinnehmen. Ne? Und dafür, finde ich, kann man auch ein bisschen bereit sein, was zu tun.
Mhm.
Das ist Arbeit.
Mhm.
Ne? Und wenn man jetzt Forscherin ist, dann kann man auch nicht sagen, ich habe jetzt das und das erforscht und dann ist fini. Sondern wenn du dann merkst, oh, da ist ein neues Wunder aufgetan, dann machst du doch da weiter.
Ich finde es ganz interessant, weil ich habe echt wirklich mich wenig mit Comedy auseinandergesetzt, aber so Phänomene wie Aurel Merz, die sind ja neu dazugekommen in dieser ganzen Wokeness-Debatte, wenn es um Comedy geht. Und mir fällt schon auf, dass es auch eine neue Form von Comedy ist, die da passiert. Also dann einfach Machtverhältnisse mal umgedreht werden, hinterfragt werden. Und ist das, weil du gerade sagst, Wachstumsschmerz, ist es dann vielleicht auch einfach auch ein Betreten einer neuen Welt, wo ganz viel Comedy-Potenzial wieder drinsteckt?
Total, also für mich total, aber eben für diese Personen, die wir jetzt meinen, ist es wahrscheinlich genau das Gegenteil, dass sie da sitzen und sagen, oh Gott, das ist wahrscheinlich auch das, was sie meinen mit, jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen, weil sie merken, sie sind exkludiert aus diesen Themenfeldern. Ne? Also solange eine gewisse Gleichberechtigung, Gleichstellung noch nicht erreicht ist, ist es halt schwierig, als nicht schwarze Person, als heterocis-normative Person, als nicht behinderte Person, über diese Felder Comedy zu machen. Weil die Ebene noch nicht erreicht ist, dass man merkt, okay, das ist ein Gag auf Augenhöhe. Also haben sie das Gefühl, ihnen wird was weggenommen. Ihnen wird ein Feld weggenommen und dann bleibt ihnen ja nur noch ihre Lebensrealität. Und da ist es dann so, dann müssten sie ja hingehen und das ist etwas, was in Deutschland in der Comedy auch nicht so gelingt, ist dieses über sich selbst lustig machen.
Genau.
Sich selbst nicht so ernst zu nehmen, weil unsere Comedians nehmen sich selbst schon auch sehr ernst.
Also weil zum Beispiel, wenn es um die Dimension Behinderung geht, über behinderte Menschen gelacht haben wir ausreichend, denke ich auch, und auch viel zu viel. Aber diese Awkwardness, die ja die ganze Zeit nicht Behinderte haben, im Umgang mit dem Thema Behinderung, wenn die aus meinen Augen ist super humorvoll, da kann man super viel machen. Oder die absurden Momente, die behinderte Menschen erleben, weil Barrieren einfach existieren und man dann durch den Flughafen, keine Ahnung, Geheimbereich, wo die ganze Dreckwäsche gewaschen wird, geführt wird, weil das der einzige barrierefreie Weg ist, dann denke ich so, das ist, hat unglaubliches Comedy-Potenzial. Ich kann die einfach kostenlos ein First-Class-Essen klauen, weil es einfach hier steht, ja. was sonst kein anderer sieht. Und
ja.
Da ist so viel Comedy-Potenzial, aber da blicken natürlich die Nichtbehinderten gar nicht hin. Sowas gibt es garantiert auch im Bereich Rassismus.
Ja, total. Also es gibt natürlich diese Stellen, die es gibt ganz viele Situationen, wo Leute vor mir stehen und sagen, oh Gott, ist das, wie krass, wie absurd ist das? Und ich sage, ja, aber that's part of my life and that's funny. Und dann gucken die betreten und ich bin aber in dem Moment und also ich weiß, ich habe 1, 2, 3, 4 kurze Stand-ups gemacht und ich habe wirklich gesehen, wie wahnsinnig überfordert das Publikum gewesen ist, weil das sehr harte Punchlines waren, sehr rough so. Aber es war halt meine Lebensrealität.
Könntest du dir vorstellen, selber Comedian zu werden?
Also ich habe ja ein paar Mal Stand-up gemacht und mir macht es schon Spaß. Ich bin aber immer noch schüchtern. Und das ist, also ich muss halt, glaube ich, ein richtiges Verhältnis zu meiner Schüchternheit und den Punchlines finden. Mhm. Meine Punchlines sind ähnlich wie bei Twitter, wenn ich denn dann mal zynisch werde oder zurückschieße, sind die schon ziemlich rough. Und das, also ich bin dann die Person, die das sagt und sich selber aber erschrickt, dass sie es sagt. Und das ist dann auf der Bühne echt schwierig. Man merkt mir diesen Konflikt an, dass ich eigentlich innerlich total lache, aber andererseits auch denke, oh Gott, hoffentlich war das nicht zu krass.
Sowas klingt so ein bisschen danach, als müsste man einfach üben. Also mehr Gelegenheiten wagen auf kleinen Bühnen.
Vielleicht will ich auch einfach keine Rampensau, das ist ja auch okay.
Ist das so ein Muster vielleicht sogar auch von Comedy-Autorinnen, dass sie sagen, sie schreiben lieber für andere, als es selber zu machen?
Ja, also es gibt schon auch Comedy-AutorInnen, die ganz tolles Rampenlicht suchen in ihrer Beruflichkeit, sagt man das, in ihrem Job. Das habe ich am Anfang auch, weil ich mich natürlich auch darüber identifiziert habe, weil ich einfach nochmal wahnsinnig happy war, einfach so einen Job machen zu dürfen. It's like arbeiten, also okay, es ist Arbeit, aber es ist jetzt auch nicht Arbeit. Es ist echt so. Ich habe vorher halt Pornokinos geputzt und auch in der Pflege gearbeitet. So, also es ist wirklich ein anderer Schnack und es ist wirklich so, okay, das ist aber nice. Das ist aber, ich krieg für Scheiß, also für Quatsch krieg ich Geld. Geil. Mhm. Also es gibt wirklich einige, die das Rampenlicht suchen. Ich weiß es bei mir tatsächlich nicht. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit. Bei mir ist auch einfach total viel passiert in den letzten 3 Jahren.
Arbeitest du im Moment oder bist du noch so mit der Reorganisierung deines Lebens beschäftigt?
Ich arbeite immer. Und reorganisiere und organisiere neu und bin einfach total schlecht in Orga und denk so, ja, geil. Geil, das ausgerechnet. Du 4 Kinder hast, das ist genau die Richtige dafür. Also, ich arbeite immer und bin immer im Chaos.
Und darfst du darüber reden, was du arbeitest, oder ist es privat? Okay.
Das darf ich nicht. NDAs.
Wenn du jetzt die letzten Jahre der Comedy-Entwicklung quasi miterlebt hast, ich höre immer wieder von Comedians, Stecke Silberstein, Christian Ulmen, Felix Lobrecht, dass gute Comedy nach oben
trifft. Du hast jetzt nur Männer aufgezählt, das
ist ja. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen, ja. Ja, zu den Frauen komme ich gleich.
Okay.
Diese 3 Männer haben gesagt, gute Comedy tritt nach oben, auch wenn sie selber manchmal auch nach unten treten. Stimmt das? Kann man das so sagen? Gute Comedy tritt nach oben?
Ein guter Gag ist ein guter Gag ist ein guter Gag. Das voraus. Ein guter Gag ist, hat bei mir mit Fallhöhe zu tun, mit Überraschungsmoment und nach oben definitiv oder gegen sich selbst gerichtet, was dann nicht unbedingt nach oben ist. So. Ne? In unserer Situation ist ja kein nach oben treten, wenn wir uns über uns selbst belustigen.
Ja, dann gleich nach, also senkrecht treten.
Genau, so. Und ich weiß nicht, also wenn ich jetzt schauen würde, welchen Comedian ich in der Vergangenheit wahnsinnig gut fand und wo ich jetzt über die Entwicklung so ja fast genervt bin, weil ich von diesem Comedian einfach sehr viel mehr erwartet habe, ist Dave Chappelle zum Beispiel. Also das war, der Typ ist einfach a Genius gewesen. Und wenn ich mir jetzt seine neuen Sachen angucke, dann denke ich so, ja, du hast aber auch da einfach jetzt gerade ein Ding am Laufen. Und das möchtest du jetzt aber auch mit wirklich allem, was du hast, hier irgendwie durchbringen. Und of course, wenn es so krampfhaft ist und auch nichts mehr mit irgendeiner Augenhöhe oder Scham zu tun hat, it's just not funny. I'm sorry to say. Ich war mega enttäuscht, es war mega boring.
Und Hazel Brugger hat mal gesagt, und auch in dem Podcast hier, und das fand ich auch ganz interessant, dass eigentlich fast alle KünstlerInnen eine gewisse Halbwertszeit haben. Also dass dann irgendwann die auch über ihren Zenit sind und dann einfach, ja, dann plötzlich betroffen werden, weil man sie kritisiert. Dieter Nuhr zum Beispiel. Genau. Und da fand ich es ganz interessant, dass du für, ich glaube, das hattest du im Podcast von Till Reiners gesagt, für Ariane Alter mal geschrieben hast, wo ihr dann gemeinsam, korrigier mich, wenn ich falsch liege.
Ich. Ja, das Ding habe ich geschrieben, komplett.
Genau. Wo du einen Sketch für sie gemacht hast, um Alice Hasters solidarisch zur Seite zu stehen. Genau. Weil Dieter Nuhr sie so kritisiert hat.
Genau, also ich habe halt, Sketch kann man das nicht nennen, ich habe einfach die Gegenposition aufgeschrieben und ich habe Dieter Nuhr mit Zeilen aus Alice Hasters Buch geantwortet. Also alles, was er gesagt hat, habe ich im Grunde genommen mit Zeilen aus ihrem Buch widerlegt. Ja, das war jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht so, dass man da gesessen hat und sich auf die Waden gehauen hat vor Lachen. Aber es war quasi ein sehr smarter Roast. So, ich habe ihn geroastet.
Gab es da Feedback? Hat er sich dazu was geäußert?
Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube schon. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ach, also ganz ehrlich, ich kann ja auch nicht immer alles beobachten, was die alle so über mich erzählen. Das schaffe ich zeitlich gar nicht. Also hätte ja gar kein Hobby mehr.
Wenn du sagst, gute Comedy ist gute Comedy, da hatte Felix Lobrecht in einem Podcast mit dir, ich glaube, du warst bei ihm zu Gast oder er bei dir? Nee, er bei dir.
Ja, bei mir.
Genau, da meinte er, er hätte irgendwie aus den USA einen Witz gehört, wo jemand sagt, er hat einen Obdachlosen gesehen mit seinem Hund und der Hund sagte, oder er hat sich gefragt, was der Hund wohl denkt und der Hund dachte, wann hört dieser Spaziergang endlich auf?
Ja.
Ich musste lachen.
Ja, same. Also die Ebene ist ja nicht, dass man sich über den Wohnungslosen, Heimatlosen belustigt, sondern tatsächlich sich in die Position des Hundes begibt. Das ist ja die Fallhöhe. Es ist ja nicht irgendwie so, wir machen uns hier über einen Menschen lustig, der in einer schlimmen Situation lebt, sondern wir versetzen uns in den Hund. Das ist aber auch ähnlich, wie Bill Burr es gemacht hat. Da ging es auch um Hunde irgendwie. Und da sagt er so, da hat er den in dieses Zwiegespräch zwischen Gott und Hund. Und irgendwie zählt er einen Labrador auf. Hier, du bist mit den ganzen Menschen, bist hier der den ganzen Zeit den Ball holt, dies, das. Und irgendwann kommt es halt zum Rhodesian Ridgeback. Und er sagt, und du jagst Löwen. Und der Rhodesian Ridgeback so, what the fuck, was? Was? Warum? Was? Ja klar, Löwen, na klar. klar, das ist okay, cool. So, und das ist auch eine Ebene, das fand ich irgendwie, das mochte ich. Und das als Hundefan, also es ist jetzt auch, ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwelche TierfreundInnen jetzt böse sind, I'm a Fan. So.
Als ich zum ersten Mal dich auf Twitter erspäht habe, da hat es relativ lange gedauert, bis ich, also ja, lange Stunden, nicht Tage, bis ich realisiert habe, dass hinter dem Twitter-Handle Quattromilf du steckst. Der Name Quattromilf ist ja in sich eigentlich schon ein Witz, beziehungsweise Comedy. Wie wichtig ist es, dass man über sich selbst lachen kann?
Also mir gelingt das total gut, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen fehleinschätzen. Ne? Ich glaube, wenn man mich nicht kennt und nur mein Twitter wahrnimmt, ich glaube, da denkt man, ich bin eine wahnsinnig ernsthafte Person und würde überhaupt keinen Spaß verstehen und könnte mich überhaupt nicht über mich selbst belustigen. That's not true, weil ich bin 11 Meter ohne Torwart. Wirklich. Also jemand, der so sich auch so seltsam im Leben anstellt. Und diese Schicksalsschläge und all das. Also wenn ich da nicht mit Humor dran gehen würde, ich glaube, dann könnte ich mich einsagen. Ich glaube, dann müsste ich einfach, also ich glaube, dann könnte ich nicht mehr erleben. Das würde nicht funktionieren.
Ja, das klingt gut, nicht mehr erleben. Das klingt gut. Ich habe mich in den letzten Wochen gefragt, als jetzt diese merkwürdige Winnetou-Debatte auftauchte, dass ja wir immer mal wieder in anderen Formen und Farben die gleichen Dinge diskutieren. Ne? Also was darf man denn noch? Das steht ja immer so über allem. Und ohne jetzt diese frustrierte White-Privilege-Perspektive zu meinen, sondern ich bin einfach müde, dass wir immer wieder von vorne diskutieren, irgendwas diskutieren, was eigentlich immer das Gleiche meint, bin aber für jede Änderung bereit.
Ja, total.
Das heißt, die Frage, die ich mir stelle, können wir irgendwas aus anderen Ländern, die vielleicht schon weiter sind in dem Diskurs, irgendwas lernen?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir gerade weltweit in einer Situation sind, in der es, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist und ob man das sagen darf. Da bin ich mir tatsächlich gerade nicht sicher. In einer Form Kulturkampf, darf man das Wort sagen? Das ist korrekt, oder?
Es fühlt sich so an, ne?
Ja, in einer Art Kulturkampf weltweit sind, aber es kommen ja auch so, also ich glaube tatsächlich, es gibt Dinge, bei denen haben wir Menschen das Gefühl, wir haben nichts mehr in der Hand und es ist für uns unveränderbar. Das ist die Klimakatastrophe, die uns überfordert, sowohl emotional als auch intellektuell. Das ist eine Pandemie, die uns emotional, intellektuell, also ne, auf allen Ebenen überfordert. Daraus resultierend Kriege, Hungersnöte, also diese ganzen großen Felder, die uns tatsächlich überfordern. Und dann gibt es diese Form von Kulturkampf, wo eine Mehrheitsgesellschaft denkt, das könnte sie noch, also weil sie es gewohnt ist, mitbestimmen. Das hätte sie in der Hand. So, also wird sich darauf gestürzt, statt jetzt einfach mal an das große Ganze zu gehen, gemeinsam, ja, weil das ist das Gefühl, wo sie denken, da kann, also selbst die Inge mit 90 Jahren kann noch mal sagen, aber ich habe früher noch das N-Wort gesagt, weißt du? Also sie hat, selbst sie hat das Gefühl, sie kann da teilhaben. Und kann aber auch nochmal sagen, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und kann in diesem Moment ihren ganzen Frust über alles, was sie nicht mehr versteht, was wir, by the way, auch nicht verstehen, weil es so groß ist, dass sich das da entlädt. So. Und
aber eigentlich entlädt sich ja was anderes da drin. Das ist doch ein anderer Frust, den sie eigentlich meint, den sie spürt.
Naja, also dann kommt ja noch diese The Great Replacement Erzählung, also die Erzählung vom großen Austausch. Wir wissen, und du wirst es selbst auch wissen, wir wissen, dass diese Erzählweise bereits vor der NS-Zeit begonnen hat, in der SS-Zeit, und das hat uns über Bande nämlich auch betroffen, also sowohl dich als auch mich, oder ne, also unsere Vorfahren, und wir wissen, dass die Erzählweise sich über Jahrhunderte jetzt aufgebaut hat. Und tatsächlich ist es so, dass dadurch, dass nie eine anständige Entnazifizierung, anständige Entkolonialisierung, keine, also der Dialog läuft ja schon komplett falsch, dass das alles nicht passiert ist. Und immer noch obenauf neue Erzählweisen wie, dann gab es die GastarbeiterInnen, die auch nicht wirklich willkommen geheißen wurden und immer neue Probleme geschaffen wurden. Damit meine ich nicht die Migration als Problem, sondern tatsächlich die Herangehensweise und die mangelnde Bereitschaft des Staates und der Gesellschaft zu integrieren.
Genau, das ist immer hieß, ihr kehrt ja dann zurück.
Genau. Ja. Und dann kam.
Das sagen die jetzt wieder, ne?
Also natürlich.
Hubertus Heil sagt jetzt gerade wieder, ganz aktuell, wir müssen jetzt irgendwie den Fachkräftemangel mit Zuwanderung lösen. Und dann bekommen die so eine Art Chancenkarte, ja, wo sie dann ein paar Jahre hier bleiben dürfen. Ihr denkt so, Alter.
Wir machen immer wieder dieselben Fehler.
Nichts gelernt.
Überhaupt nicht. Dann kam Sarrazin mit seinem Buch und dann, ne, also dann kam, das war dieser Punkt, wo es gekippt ist, weil eine breite Gesellschaft wieder diese Erzählweise vom Great Replacement, also dem großen Austausch, wieder als Narrativ mitgegeben, es wurde ihnen mitgegeben, und sie tatsächlich glauben, dass der weiße, hetero, cis Mann, Frau, dass die jetzt marginalisiert werden. Das ist der Punkt.
Ja.
Dass wirklich Nicht-Betroffene das Gefühl haben, sie wären jetzt die Marginalisierten, weil sich eine vermeintliche Minderheit, die als Übermacht wahrgenommen wird und hochstilisiert wird, sich äußert.
Auf dieser Etage stoppen wir kurz für eine kleine Service-Durchsage. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören und wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de/aufzug. Okay, Ende der Durchsage. Viel Spaß mit dem zweiten Teil der Folge. Und dann kommen so, also als die Corona-Pandemie anfing oder auch schon davor eigentlich, dann kommen dann so PolitikerInnen, egal welcher Partei im Übrigen, die dann sagen, ja, wir müssen den Menschen, die sich abgehangen fühlen vom gesellschaftlichen Wandel, wir müssen denen zuhören. Und dann habe ich mich gefragt, angenommen es gäbe jetzt weniger Armut in Deutschland, angenommen die Schere zwischen Arm und Reich wäre nicht so schlimm, wie sie jetzt ist.
Mhm.
Wäre unsere Gesellschaft dann tatsächlich toleranter gegenüber Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder mit einem Migrationshintergrund?
Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich glaube ich das nicht. Also was ich glaube ist, dass dadurch, dass ich selbst armutsbetroffen war, weiß ich, dass man dann auch nur ein gewisses Kontingent an Kapazitäten hat.
Mhm.
Das heißt, allein deshalb war ich schon auch längere Zeit token und habe einfach versucht, irgendwie zu überleben, weil ich sowieso schon so einen wahnsinnigen Überlebenskampf hatte. Ja, also wenn du nicht weißt, wie jetzt am nächsten Tag das Brot bezahlen, dann denkst du nicht darüber nach, irgendwie was jetzt kulturell irgendwie los ist. So, dann denkst du halt, ja, die da oben labern eh alle. So, oder können die nicht mal anständig mit uns reden, muss das hier die ganze Zeit hier Gymnasialsprache sein, ich verstehe kein Wort.
Mhm.
So.
Mhm.
Das ist ein Punkt, aber es wäre fatal zu glauben, dass zum Beispiel Rassismus eine Sache der Bildung wäre oder das also weil Rassismus auch immer mit Klassismus einhergeht. Dafür gibt es einfach einen viel zu großen Haufen sehr sehr schlauer Nazis.
Ja.
Das wäre total fatal, das zu unterschätzen. Und auch zu unterschätzen, dass es eigentlich keine bürgerliche Mitte mehr gibt.
Mhm.
Ne? Weil das ist ja meist, die bürgerliche Mitte sind ja meist die wahrscheinlich der Mittelschicht angehören oder dem Mittelstand, sich gut versorgt wissen und so weiter. Ne? Und wenn du dir die ganzen Liberalos anschaust, dann sind die halt safe rechts. Also das hättest du früher, ohne mit der Wimper zu zucken, hättest du gesagt, du bist einfach rechts.
Mhm. Felix Lobrecht, weil du gerade das Thema Klassismus angesprochen hast. Ich fand ihn ganz interessant. Der hat in einem Interview bei SRF Philosophie, Stunde der Philosophie, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, wo er gesagt hat, dass wir Comedy beziehungsweise überhaupt diese ganzen gesellschaftlichen Diskurse über Ungerechtigkeiten viel zu selten aus der Perspektive des Klassismus beleuchten. Und er sagt, dass da auf der einen Seite natürlich auch Comedy-Potenzial drin steckt, aber unabhängig davon ganz viele Probleme, die wir gesellschaftlich haben, mindestens auch klassistisch begründbar sind und nicht automatisch sexistisch oder rassistisch. Und oft gibt es dann natürlich Intersektionalitäten. Und er, wenn ich es richtig erinnere, plädierte dafür, dass wir vielleicht erst auf Klassismus schauen und dann später auf Sexismus und Rassismus. Ja, wobei er als weißer Mann das natürlich auch sagen kann.
Wollte ich gerade sagen. Also ja. Natürlich sagt er das, weil er weder Rassismus noch Sexismus tatsächlich erlebt. Dass es eine Mehrfachmarginalisierung gibt und dass ich sowohl von Sexismus, Klassismus als auch Rassismus gleichermaßen betroffen bin, dass ich das aber natürlich nehme, was mich im Alltag mehr Nerven kostet. Das ist nun mal begründet in meiner Äußerlichkeit, meine Hautfarbe. Und das ist das Erste, was mir begegnet. Und im zweiten Schritt ist es dann oft Klassismus. Und dann Sexismus. Mhm. So. Und ich verstehe, was er sagen will, but he's wrong. Punkt. Also, muss er ja auch, er muss es ja auch nicht auf dem Schirm haben. Ist ja auch, also, weiß ich nicht, ist ja jetzt auch nicht der Jüngste mehr. Kann sich jetzt nicht mehr hinterm Sunny Boy verstecken. So.
Aber, also, was ich ja ganz gut bei ihm fand, zumindest, oder finde, dass er darüber nachdenkt und, jetzt nicht alles automatisch abtut, weil er jetzt mal kritisiert wurde.
Ja, gut, aber fürs Bare Minimum loben ist halt auch.
Ja.
Fürs Bare Minimum loben. Ja. Also nicht, das ist aber, ja, das ist jetzt gar nicht auf ihn bezogen, sondern tatsächlich ist es so, dass wir aus der Betroffenheitsperspektive, dadurch, dass wir die Menschen, Felix und ich kennen uns ja, wir mögen uns ja, dass man dazu neigt, dann zu sagen, dass man schon über das Bare Minimum einfach happy ist. Hm. Aber tatsächlich ist das ja jetzt nichts Innovatives, was da gesagt wurde.
Mir fällt auf zwei neue Phänomene. Ein Phänomen, das Anti-Wokeness, also jetzt lese ich Winnetou erst recht oder die VeganerInnen essen meinem Essen das Essen weg, ja. Mhm. Oder warum soll ich glückliche Tiere essen? Jetzt doch lieber unglückliche Tiere. Mhm. Also das ist auch so eine Art Identitätsstiftung ist für viele Menschen. Und das ist ja dann aber auch wirklich Luxus.
Das ist, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht irgendwas Fieses sage. Warte mal, ich muss mal kurz nachdenken. Also es ist tatsächlich albern. So, es ist schon einfach albern, weil es ist tatsächlich so, es sind ausgerechnet die sagen, aber ganz andere Probleme. Ja, richtig, genau das ist der Punkt. Wir haben andere Probleme und es wäre total schön, wenn du da jetzt nicht noch mehr draus machen würdest, als es ist.
Genau.
So, ist genau. Und du machst es größer, als es ist.
Und das andere Phänomen, das mir auffällt, und ich würde mich da auch echt nicht frei von machen, weil jeder von sich trägt ja irgendeinen Ismus mit sich rum, mindestens einen, dass dann es inzwischen Menschen gibt, die sich selbst, sagen wir mal, bescheinigen, dass sie total woke sind. Und dann teilweise Debatten lostreten, die gar nicht ihr Kampf sind.
Ja, Stichwort Dread, Locks, ja.
Ja, Dreadlocks oder Locks, Winnetou
genau.
Oder was auch
also,
immer.
Ja, also ja. Tatsächlich, also ich glaube, es ist auch echt, also sie wissen ja auch nicht, was sie machen sollen. Ne? Einerseits wollen sie Allies sein, andererseits schießen sie dann, haben sie dann wieder die Deutungshoheit für sich. Also du hast ja durchaus wahrscheinlich meine letzten Twitter-Auseinandersetzungen mitbekommen.
Kommen wir gleich zu,
Und also es tut mir halt auch so leid, weil teilweise wissen sie echt nicht, wie sie es richtig machen sollen. Und ich dachte so, ey, Mann, ich weiß, es ist schwer, aber das war wirklich komplett scheiße. Also ich würde keine Band ausladen und ich gehe auch nicht auf eine Person zu und sage, rasier dir mal jetzt die Haare ab. Like, also das würde ich mir im Leben nicht tun. So, warum waren das dann irgendwelche Nicht-Betroffenen, wo ich dann das, also ich habe ja dann auch bei dieser Logs-Nummer habe ich ja auch geschrieben, ich so, entschuldige bitte, also ich habe von keinem Betroffenen hier, von keiner betroffenen Person irgendwas dazu gelesen. We are done with that. Wir wollen da nicht mehr drüber reden. Es ist wie Winnetou. Es ist wirklich so, ich habe irgendwann getwittert so, hä? Ich dachte, das hatten wir schon. Ich habe echt gedacht, wir hatten das schon.
Ja. Und Kybra Gümüşer hat es mal so schön zusammengefasst. Sie hat auch gar keine Lust mehr, die intellektuelle Putzkraft zu sein, die die ganze Zeit dann gefragt wird, ja, was soll ich denn jetzt tun, wenn andere Mist anstellen?
Also ich kriege jeden Tag, wirklich jeden Tag Nachrichten mit, heute ist in der Schule das und das passiert. Oder ich wollte dich mal fragen, meine Kollegin hier hat im Büro das und das gesagt. Was soll ich dir jetzt antworten? Und ich sage, hey, Leute, bitte. Darf ich, also, wenn ich jetzt euer Leben leben soll, so, funktioniert leider nicht. Ich kann nicht ständig an die Hand nehmen. Es funktioniert nicht. Ich habe hier auch noch andere Menschen.
Ja, ich sag dann halt, gegen Bezahlung kann ich euch sagen.
Ja. Und ich habe auch noch Menschen, die wirklich auf meine Hilfe hier in real life angewiesen sind.
Ja, klar.
Die ich an die Hand nehmen muss. Und das ist schon maximal nicht belastend, aber herausfordernd.
Aber wenn jetzt auf so einer Veranstaltung von Fridays for Future eine Band ausgeladen wird, weil die Sängerin Dreadlocks trägt, zerlegt sich dann quasi das linke Spektrum der Gesellschaft selbst gerade?
Das weiße linke Spektrum, ja. Also nicht im Sinne zerlegt selbst, wie sage ich das? Also wir haben tatsächlich das Problem, dass das linke Spektrum, ja, diese Erzählweise von Gutmenschen, ne? Und wir sind die Guten, schon auch sehr verinnerlicht hat. Also du wirst von mir nie hören, ich habe das alles voll auf dem Schirm und ich mache alles richtig gut. Ich sag immer, ey, I'm the problematic one, ich krieg überhaupt, also ist scheiße. So. Aber ich versuch's. Und ich kriege halt auf den Deckel und dann kriege ich einen Shitstorm und sage ich, ja, fuck, du hast recht, ich hab's verkackt. Weißt du? Aber es gibt schon ein linkes Spektrum, das weder auf dem Schirm hat, das ist sich oftmals sehr rassistisch verhält, dass es für sich die Deutungshoheit gepachtet hat. Das ist ableistisch oft ist, was sie äußern, ne? Also auch diese Erzählweise, ja, die dummen Nazis. Das funktioniert ja seit, das machen sie ja ständig, wo ich da sitze und sage, Entschuldigung? Doesn't work. Also es ist nicht hilfreich. Und die gehen mir echt ziemlich auf die Nerven, bin ich ganz ehrlich.
Du hast gerade gesagt, dass du, abgesehen davon, dass du jetzt auch nicht den Leuten da draußen helfen willst, du bei dir zu Hause auch genug Themen hast, wo Menschen deine Unterstützung und deinen Support brauchen, weil es einfach Kinder sind. Jedes Kind verdient Begleitung. Was gibst du deinen Kindern mit auf den Weg?
Schwierig. Ich glaube, zu wissen, wer sie sind, was sie können, was sie nicht können, gut mit ihren Mitmenschen umzugehen, aber auch auf sich selbst zu achten und dass ich sie liebe. Über alles.
Schön.
Ja.
Ich habe, wenn man sich so deine Interviews durchliest und Podcasts anhört, dann ziehst du auch manchmal über deine Kinder her, ne, dass sie dann einfach auch mal nerven und so. Und ich glaube, das macht eine gute Mutter aus. Ne? Also eine gute Eltern macht das aus, dass sie einfach auch mal sagen, sorry, aber Kinder können auch echt ätzend sein. Das ist nicht immer alles geil.
Voll. Also ich möchte sie auch nicht auf dieses Podest heben. Ich beobachte das auch immer gespannt bei vielen anderen, weil ich glaube, wenn man diese kleinen Personen auf so ein wahnsinniges Podest stellt, dass sie tatsächlich vielleicht irgendwann verinnerlichen, dass ganz viele Dinge selbstverständlich ist und dass sie Dinge auch einfach von vornherein verdienen. Was sie von vornherein verdienen, das ist eine gute Auseinandersetzung, ein gutes Miteinander. Aber es gibt viele Dinge, die muss man sich halt erarbeiten. Und auch miteinander erarbeiten. Also auch eine Beziehung ist Arbeit, auch eine Beziehung zwischen Mutter und Kind ist Arbeit. Für beide sein. Und ich glaube, viele Menschen wären ebenfalls sehr erstaunt, wenn sie den Umgang hier wahrnehmen würden. Meine Kinder haben eine wahnsinnig geile Humorebene. Das feiere ich total. Die sind wirklich funny. Und die haben dadurch, dass ich eben auch ganz klar formuliert habe, boah, du gehst mir total auf den Sack, ich liebe dich, aber du gehst mir auf den Sack, boah, das war echt scheiße. Und wir dann darüber lachen. Eine ganz gute Fehlerkultur. Und ich glaube, die sind ganz zufrieden. So.
Kennst du zufällig die Netflix-Serie Raising Dion?
Nee.
Das ist eigentlich eine Kinderserie, handelt von einer Familie, Mutter, Kind, die wo die Mutter alleinerziehend ist und der Dion, das ist der Sohn, der hat Superkräfte, die er gerade entdeckt. Und im Laufe der Geschichte erfährt man, warum er die hat, weil der verstorbene Vater selber Superkräfte hatte. Und die Mutter versucht ihn dabei zu erziehen, mit diesen Kräften gut umzugehen und zu haushalten und sie richtig einzusetzen und so. Weiß aber auch nicht genau, welche Kräfte er genau noch entwickeln wird und so. Und ist auch gnadenlos überfordert. Und in der zweiten Folge wird der Schüler in der Schule vom Hausmeister streng behandelt und auch diskriminiert. Und dann kommt er nach Hause und ist super frustriert. Und dann sagt die Mutter zu ihm, ja, das liegt daran, weil du schwarz bist. Und also eigentlich ist es eine Superheldinnen-Serie. Ja? Mhm. Und gleich in der zweiten Staffel bei einer Kinderserie, das so irgendwie mal eiskalt präsentiert zu bekommen, dass er einfach lernen muss, mit Rassismus umzugehen und dass das einfach scheiße ist und dass er manchmal verlieren wird. Das hat mich richtig umgehauen in dem Moment.
Aber diese Gespräche führen wir hier durchaus auch.
Ja, genau, wollte ich gerade fragen.
Und auch schon sehr früh, weil es diese Situationen schon sehr früh gab und gibt. Mhm. Und auch da, und das ist eben ein Themenfeld, wo ich hinschauen muss, auch mir fällt das nicht leicht, weil ich natürlich ganz lange auch verdrängt habe, dass wie es bei mir war. Mhm. Und das war wirklich nicht schön. Und zu sehen, dass sich das wiederholt, ist schon ganz schön. Also vielleicht bin ich auch deshalb plötzlich, weil mich gab es ja überhaupt nicht vor 4, 5 Jahren. Bin ich ja, also 3, 4, 5 Jahren. Ich kannte niemand. Vielleicht bin ich deshalb so laut geworden. Ich war wahnsinnig erschrocken und traurig. Wir führen diese Gespräche regelmäßig, weil es regelmäßig Situationen gibt.
Kriegen deine Kinder mit, was du auf Twitter erlebst und so weiter?
Die sind schon im Alter, wo die es mitbekommen, ja.
Ja?
Mhm. Und das ließ sich ja auch jetzt nicht vermeiden, ne, durch die Situation bei dem Doxing. Wir mussten schon auch offen und ehrlich mit ihnen umgehen. Ja, das wissen sie. Ein Kind folgt mir sogar heimlich, glaube ich. Ja.
Aber was sagt man denn seinen Kindern, wenn so viel Ungerechtigkeit passiert, dass sie, ja, dass sie damit umgehen können?
Also da spielt ja ganz viel mit, da spielt ja auch Schuldbewusstsein mit. Also obwohl es natürlich rational weiß ich sehr wohl, dass also ich persönlich würde das nie machen. Und ich glaube auch zu wissen, dass sowohl meine FollowerInnen als auch alle anderen, die mich so wahrnehmen, wissen, dass ich mich immer gegen Gewalt ausspreche und dass das meinem Naturell total fern liegt. Das war nicht einfach. Also es war auch nicht einfach, weil ich mich natürlich total schuldig gefühlt habe. So, und du weißt ja um die Umstände, wie das öffentlich geworden ist und warum. Und anders als die Erzählweise, dass ich da irgendwas selbst im Internet gemacht hätte und so weiter. Es war nicht sehr schön. Es war eine Verkettung sehr, sehr unschöner Situationen. Und die Kinder da aus ihrem Umfeld zu reißen, war auch kein gutes Gefühl. Und ist es auch heute nicht.
Ja, natürlich nicht. Ist Twitter als Plattform, also für viele Menschen ist es ja ein Arbeitswerkzeug, ne? Also für dich ja auch. Für mich ist es definitiv eins.
Für mich nicht.
Okay, aber oft kommen dann irgendwelche PolizistInnen, AnwältInnen, PolitikerInnen, die dann sagen, ja, dann mach doch das Internet aus. Mhm. Abgesehen davon, dass es eine Täter-Opfer-Umkehr ist, stelle ich mir dann schon aber auch die Frage, ist Twitter vielleicht einfach kaputt?
Ja, und also ich glaube auch da ist es total vereinfacht zu sagen, dass es nur Twitter ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mehr Ruhe hätte, wenn ich nicht mehr twittern würde. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal ausprobieren, weil mir auch der Spaß vergeht. Also jetzt nicht, weil so viele Sachen irgendwie passiert sind oder so, sonst einfach aus mir heraus macht mir einfach nicht mehr so viel Spaß, mich mitzuteilen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass es schon sehr früh diese Bewegung gab und Rechte schon sehr früh, also um die 2000er schon angefangen haben, in Foren und auf Mailboxen sich auszutauschen und so weiter und Kampagnen gefahren sind. Vielleicht sind diese Menschen kaputt. Und das meine ich gar nicht, ich meine das gar nicht böse. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ich hasse die noch nicht mal. Weißt du?
Ja, verstehe ich.
Es ist halt echt so eine Ratlosigkeit. Ich denke halt so, ey, du hast halt dein Thema, ich habe mein Thema. Offenkundig bist du in ganz vielen Dingen ein Menschenfeind, weil das betrifft ja nicht nur mich. Das ist ja wirklich bei jeglicher Marginalisierung. Und frag mich, warum man nicht an den Punkt kommt zu sagen, ey, ich guck mal bei mir, was da los ist. Und stattdessen machen sie es halt anderen Menschen das Leben schwer. So, I get it. Vielleicht war dein Leben nicht cool. Und es tut mir total leid. Weißt du? Also du hast mein Mitgefühl dafür. Ja. I'm not an asshole. So. Und auch jetzt, selbst wenn jetzt rauskommen würde, wer diese Personen waren, es wäre die Letzte, die jetzt irgendeinen Rachefeldzug starten würde.
Ja, verstehe ich. Jetzt, wo du, bist du wie lange auf Twitter? 4 Jahre? 5 Jahre?
Ich habe, wie gesagt, ich weiß es nicht, weil ich ja diese Facebook-Verknüpfung hatte und getwittert habe, ohne es zu wissen. Richtig klug.
Okay, sagen wir 4 Jahre. Setzt dann da so eine gewisse, also bei mir zumindest stelle ich das fest, eine gewisse Altersmilde ein. Also dass man einfach den Leuten auch mehr durchgehen lässt. Weil du kannst ja nicht immer hinterherfegen, es geht ja nicht.
Nee, und ich weiß halt auch tatsächlich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich habe halt das Gefühl, dass, also ich glaube, bei der letzten Auseinandersetzung habe ich so sehr gehofft, dass die betroffenen Personen das bei denen Klick macht, dass sie verstehen, was ich meine. Und dass sie verstehen, dass es mir nicht darum ging, sie anzugreifen. Dass es mir nicht darum ging, sie zu zerstören, so wie es formuliert wurde. Und dann tatsächlich habe ich immer gehofft, dass dieses Moment kommt und da muss ich halt jetzt mal hingucken. Das war scheiße von mir. Tut mir leid, ich guck dahin, ich mach's besser. Weil dann kann ich auch die Arbeit wieder ernst nehmen, weißt du? Aber so, und ich glaube, das hat mich so auch emotionale Federn gekostet. Ich gedacht habe so, ey, egal wie oft und wie auch wie zurückgenommen ich mittlerweile Dinge erkläre, ne? Also früher hättest du halt die Fresse irgendwann bekommen. Aber ich gehe ja wirklich in diesen Austausch. Ich versuche zu erklären. Und ich erkläre es auch 100 Mal. Aber wenn immer diese Abwehrhaltung kommt und ich immer wieder einen von Latz kriege, und diese Abwehrhaltung so stark greift, dass man wirklich alles an Gefecht an Waffen auffährt, was da verbal gegeben ist. Und emotional. Dann ist ich dann denke so, okay, dann, ey, weiß ich nicht, wo das hilfreich sein soll. Weil für mich ist es einfach nur sad zu sehen.
Total.
Und es ist schade, weil ich einfach nicht mehr erwartet, sondern mehr erhofft habe. Mehr gewünscht habe.
Wie viele Stunden am Tag verbringst du auf Social Media?
Nicht viel. Ich twitter was und mach zu.
Ach, krass. Also das ist auch so ein Zerrbild, ne, das man über Menschen entwickelt. Die Leute glauben auch, ich bin die ganze Zeit nur im Internet. Dabei sind es auch nur ein paar Stunden am Stück, dann aber auch konzentriert und dann mache ich es aus.
Ach so, nee, das bin ich nicht. Ich bin nie am Stück konzentriert irgendwo. Das schaffe ich nicht.
Also ich bereite auch vor. Ich mache jetzt nicht alles, was online geht, live zum Beispiel.
Ja, okay. Aber du meinst jetzt bei Instagram oder bei Twitter?
Bei Twitter auch.
What? Ich habe noch nie einen Tweet vorbereitet.
Ach krass. Nee. Hast du schon mal Tweets gelöscht?
Also im Moment, ja klar, wenn die scheiße waren. Das war, also und da ist, also da ist wirklich eine große Dichte an Scheiße. Ja klar, also ich lösche Tweets und ich verhaspel mich auch und habe Rechtschreibfehler und aber tatsächlich ist so
ein Tweet raus. Das macht ja sympathisch. Rechtschreibfehler finde ich machen sympathisch.
Also ich sehe es auch überhaupt nicht so ein, so zu tun, als wäre ich jemand anders.
Hm. Warum glaubst du, die Antwort wird einfach sein, aber ich finde, das ist eine wichtige Frage, die wir, glaube ich, immer öfter stellen sollten. Warum glaubst du, ahnden Social-Media-Plattformen Copyright-Vergehung strenger als Hass?
It's all because of the money.
Hm.
Das ist immer, also ne, Kapitalismus, das ist all about the money. Immer.
Das heißt, wenn wir Hass monetarisieren
Hass
könnten.
Ja. Ja. Also na Hass tun sie ja. Also es ist ja nachweislich, dass Social Media Plattformen Hass monetarisieren können, weil es Emotionen weckt und weil die Emotionen okay, dazu führen, dass jemand könnten. Es mehr nutzt und so weiter und so fort.
Das heißt, man müsste irgendwie Counter Speech monetarisieren.
Ja.
Dann wäre es ganz
schön. Man müsste Anreize schaffen, dass die Menschen versuchen, sich ein bisschen zu benehmen.
Mhm.
Wenn es Geld geben würde. Da würde selbst ich schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, selbst mich würden sie damit abholen.
Du hast vorhin gesagt, und das fand ich ganz bemerkenswert, dass du letztendlich eigentlich fast alle Marginalisierungen in dir trägst.
Mhm.
Also du weißt es, wie es ist, sexistisch behandelt zu werden, rassistisch, dann klassistisch. Und dann habe ich jetzt gelesen...
Chronisch krank.
Genau, habe ich jetzt gerade gelesen, dass MECFS dich begleitet. Mhm. So komisch das jetzt klingt, aber du bist davon betroffen.
Nee, das ist okay.
Ist das, also würdest du auch sagen, du bist behindertenfeindlich? Also bist du betroffen von Ableismus?
Nee, weil also tatsächlich... ist schwierig. Also zum einen ist es, glaube ich, oft ein Unterschied, ob die Behinderung sichtbar ist.
Mhm.
Ne? Ich bin ja schon sehr, sehr lange krank. Also wirklich sehr, sehr lange. Und es gab auch Situationen, wo man mir angesehen hat, dass ich schwer krank bin. Und wo ich auch unterstützende Geräte an meinem Körper getragen habe, weil ich sehr krank bin, wobei ich dafür auch sehr gut gelebt habe, alles an Rock'n'Roll mitgenommen habe. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht so tun, als wäre ich in irgendeiner Art und Weise vernunftsbegabt und würde so leben, wie es meinem Körper zustehen würde.
Mhm.
Oder diesen Erkrankungen sehr viel Raum geben. Tatsächlich ist es aber so, dass dadurch, dass ich in der Jugend so schwer krank war und als Kind, dass es gewisse Erzählweisen gab von ich wäre faul oder eine Frustration von Gleichaltrigen, weil dann plötzlich hieß, also ich hatte halt ganz lange einen Event-Recorder. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist eine Verkabelung fürs Herz und so. Mhm. Und ich habe dann aber trotzdem, du hast halt diese Klebis überall, und ich habe dann halt trotzdem irgendwie einen Top getragen. Und dann warst du, ja, guck mal, damit willst du dich auch wieder in Mittelpunkt spielen, ne? Und,
ach du Scheiße.
Ja. Und das ging dann so weit, dass sie echt gedacht haben, so, dass ich halt so tue. Und das sind natürlich Erzählweisen, die sind schon ein bisschen ableistisch, glaube ich.
Ja, voll.
Also dieses Faulsein und... Mittelpunkt oder nicht verstehen, dass ich hilfebedürftig bin. Und das habe ich beim, ich habe das, und das habe ich auch bei meinem erkrankten Kind, dass auch durch die Hautfarbe wiederum dieses Medical Gap da aufgeht. Also wenn wir zum Beispiel eine Zyanose haben, also einen Sauerstoffmangel, dann sieht es bei unserer Haut natürlich anders aus. Es ist ein anderes Blau als bei Weißen. Oder dass man die Venen nicht trifft und so weiter. Und das sind, da sind durchaus sowohl Ableism als auch Racism ein Ding. Immer dann, wenn man auf Hilfe angewiesen ist. Insbesondere dann, ja.
Mir ist aufgefallen, dass die Community der MECFS-Betroffenen, also MECFS, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein chronisches Fatigue-Syndrom. Weiß nicht, wofür das ME steht.
Ja, es ist Es hat was mit Mastzellen zu tun, es hat was mit ganz vielen Sachen zu tun. Ich habe obendrauf noch POTS, also wenn ich zum Beispiel aufstieg, geht mein Puls sehr, sehr hoch. Ich habe schwere Herzrhythmusstörungen und so weiter.
Aber wenn die Community, die Community der MECFS-Betroffenen ist online unfassbar gut organisiert, wie mir irgendwie auffällt. Ich finde es total interessant, wie viele Leute mir aus dieser Community Mails schreiben, Nachrichten schicken. Die haben hier wieder eine Aktion geplant oder da und da geht es darum, dass irgendwie mehr Forschungsgelder investiert werden sollten in die Forschung. Wie keine andere Community, die ich bisher mitkriege. Und noch nicht mal die Glasnochen-Community, der ich angehöre.
Ja.
Ist das so oder ist es subjektiv?
Das ist so, glaube ich. Ja. Also ich habe das Gefühl, also das liegt natürlich an dieser Long-Covid-Geschichte, an Covid und so weiter, weil diese Erkrankung ja wohl aus Long-Covid auch entstehen kann. Mhm. Da ist es natürlich so, dass für die Community in diesem Worst Case ja trotzdem noch was Gutes birgt, weil das Thema eh gerade auf ist. Und man sagen kann so, okay, pass auf, ihr wollt das nicht. Und ich, ganz ehrlich, ich wünsche das niemandem. So, und deshalb alleine, glaube ich, ist es jetzt gerade ein Moment, weil auch ÄrztInnen plötzlich wesentlich sensibler sind. Und ich glaube, ohne diese Community wäre ich selbst nie darauf gekommen. Ich habe ja noch durchaus weitere chronische Erkrankungen, die ich jetzt nicht öffentlich benenne, und auch schwere Vorerkrankungen, die ich öffentlich nicht benenne, weil da gibt es kein Need, das zu tun, weil die sind erforscht, das ist kein, weißt du? Mhm. So. Und ich habe halt keine Lust, alles von mir mitzuteilen. Es gibt schon so ein paar Sachen, die behalte ich sehr gerne für mich. Und wäre die Situation am MECFS nicht so, wie sie ist, wäre ich auch niemals damit rausgegangen und hätte es gesagt.
Erfährst du den Support, den du brauchst in deinem Alltag?
Durch mein Umfeld, auf jeden Fall.
Ja, weil also du wirkst unglaublich engagiert für andere. Mhm. Und ich kenne das aus unserer Arbeit zumindest, dass sehr häufig die Menschen, die sich sehr stark engagieren, dann gleichzeitig oft auch sich selbst, sagen wir mal, vergessen, beziehungsweise das Support-Netzwerk für sich selbst nicht aufgebaut haben.
Das tue ich, aber das darauf passt mein Umfeld sehr krass auf. Mhm. Also von Familienmitgliedern, von Mann bis Kinder bis Freundinnen, bis also wirklich alle. Und das ist wahrscheinlich, weil ich das Glück habe, dass ich so spät in diesem Job gelandet bin, dass ich so spät erst eine kleine Öffentlichkeit, das ist ja jetzt auch nicht so, als wäre ich ein Promi oder so, eine kleine Öffentlichkeit habe und dass sie sehr wohl mich sehr gut kennen, als auch wissen, dass ich trotz all dem, was ich erlebt habe und wer ich bin und was mich begleitet und was auch mein gesundheitlichen Status betrifft, das ist für mein Umfeld nicht neu.
Ne? Ja, das ist vielleicht wichtig, ne?
Ja. Und das ist, glaube ich, ein Riesenglück. Das ist jetzt nicht so, dass ich einen Morgen aufgewacht bin und festgestellt habe, oh, ich bin krank. Gott sei Dank. Sondern ich habe wirklich, und deshalb fällt es mir auch relativ gut und leicht, damit umzugehen, ich wusste ja immer, dass ich krank bin. Das ist ja, also, ich bin mit einem Herzstillstand geboren. Es war immer Drama um mich. So.
Eine Organisation, die du, beziehungsweise ein Fund, den du mitgegründet hast, ist der Shiro Fund, wo du zusammen mit der Amadeo Antonio Stiftung einen Fonds aufgemacht hast, wo du, wenn ich es richtig verstanden habe, Opfer von Hass und Gewalt im Netz supportest.
Ja, nicht nur im Netz, auch im Alltag, also tatsächlich, ja.
Wie sieht diese Hilfe aus dann? Ist es dann erstmal monetär oder auch mit AnwältInnen?
Auch, aber es geht auch um Vernetzung und es geht auch einfach darum, dass diese Personen eben nicht allein gelassen werden, dass sie eine AnsprechpartnerInnen haben, aber auch monetär. Ich habe ja auch wahnsinnig viel Geld sammeln dürfen können und ich freue mich sehr, wenn es anderen Betroffenen helfen kann.
Bist du da weiterhin noch engagiert? Geht dieser Fonds weiter? Kann man den noch supporten?
Der Fonds geht weiter und wir haben auch Leute, die regelmäßig spenden. Und es gibt natürlich viele Betroffene, die man auch kennt, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, die durchaus profitiert haben, dass es diesen Fonds gibt. Und ich möchte gar nicht die Bandbreite erzählen, weil das ist für die Betroffenen auch wichtig, dass das sicher bleibt. Aber tatsächlich gab es einige, die denen so geholfen werden konnte.
Und die haben dir auch geholfen, ne? Der war ja ursprünglich mal, glaube ich, für dich gemacht worden.
Nein, der war von vornherein für alle. Deswegen habe ich meine Bedrohungslage überhaupt erst öffentlich gemacht. Ich hätte das, hätte sonst auch anonym Spenden sammeln können. Ne? Und es hat mich relativ schnell entschieden. Ich habe kurz, aber sehr genau darüber nachgedacht, weil wir alle wissen, welche Erzählweise daraus entsteht, dass ich Spenden gesammelt habe.
Ja, klar,
oder welche Erzählweise daraus entstanden ist, genau. Ja. Dass man das auch vorwirft. Fakt ist aber, ich sehe nicht ein, dass wenn ich nicht geschützt werde und ich keine Unterstützung durch den Staat erhalte, ich Juristinnen von meinem hart verdienten Geld bezahlen sollte oder Security bezahlen sollte, während die TäterInnen geschützt werden, indem sie eben nicht weiter ermittelt wird. So, und das war einfach eine bewusste Entscheidung. Wir haben das innerhalb von 48 Stunden das ganze Ding gestemmt, inklusive Logo, inklusive also allem. Mhm. Ein wahnsinnig tolles Team, die mich unterstützt haben. Und von vornherein war klar, okay, das hier, also in dem Moment, als ich da saß, das ist ja noch in der Bedrohungslage selbst gewesen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, war mir klar, ich möchte, dass anderen, die in dieser Situation sind, geholfen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Charaktereigenschaft von mir ist, die schon sehr hervorsticht oder die irgendwie, wo sich viele darauf einigen können, dass ich in wirklich schlimmen Situationen oder schlechten Situationen hingehen kann und trotzdem etwas Gutes draus machen kann. Und das ist mir mit diesem Fund da gelungen, glaube ich. Ich glaube, das hat gut funktioniert.
Das meine ich vorhin mit, dass du sehr stark für andere dich dann auch einsetzt und engagierst. Und ich das unglaublich stark fand, dass das dann auch gleich so geframed wurde von deiner Seite aus, zu sagen, okay, es geht nicht um mich, es ist ein grundsätzliches strukturelles Problem in diesem Land. Wir werden das, wenn mit deiner Erlaubnis, gerne auch in den Shownotes unterstützenswerte Organisation nennen. Gibt es noch eine andere Organisation, von der du überzeugt bist, die man unterstützen kann?
Es gibt wahnsinnig viele gute Sachen. Ich habe ja eine persönliche Geschichte zu Leave No One Behind. Die finde ich auch sehr unterstützenswert. Ich habe ja letztes Jahr tatsächlich diesen Moment gehabt, es gibt diese Momente auf Twitter, wo du denkst, ach krass, das kann Twitter auch sein. Wo ich quasi mit einem Tweet einer Journalistin aus Afghanistan noch rausholen konnte, als schon alles dicht war. Und die lebt jetzt in Deutschland. Und ich glaube, dass es so viele HeldInnen gibt. Ich glaube tatsächlich, und da muss ich sagen, das hat Deutschland wirklich gut drauf, diese ganzen freiwillig engagierten Menschen, ne, sei es von keine Ahnung, Altkleidersammlung bis, also ne, wo Leute irgendwie sich hinsetzen und suchen und machen und tun, bis Lebensmittelausgabe, das ist etwas, das haben wir ziemlich gut drauf. Ich glaube, da funktioniert Solidarität ganz gut.
Das macht Hoffnung, liebe Jasmina.
Ja. Ja, total. Ich glaube, dass die Menschen oder wir Menschen nur begreifen müssen, es gibt viele Dinge, die uns unterscheiden. Aber das ist total okay so. Und nur weil diese Dinge und Lebensrealitäten uns unterscheiden, heißt das aber nicht, dass wir uns nicht gemeinsame Ziele stecken können, für die wir gemeinsam auch aus unterschiedlichen Lebensperspektiven arbeiten können. Füreinander, ja. Miteinander.
Oh Gott, wir könnten noch über so viele Themen reden. Aber wir sind schon weit, weit über einer Stunde. Ich würde vorschlagen, vielleicht halten wir den Aufzug mal an.
Und, Paternoster.
Genau, oder Etage 1278.
Ja.
Ich schlage vor, wenn es unsere Zeiten erlauben, vor allem deine wahrscheinlich, dass wir gleich das Gespräch fortsetzen. Ich würde unglaublich gerne mit dir über Klassismus zum Beispiel sprechen, weil da ich schon auch wirklich merke, bin ich völlig uninformiert, aber es findet auch in meinem Nachrichtenkonsum gar nicht als Thema statt. Aber es ist, glaube ich, eines der brennenden Probleme unserer Gesellschaft.
Ich glaube sehr wohl, dass das stattfindet, du es nur nicht weißt.
Genau, aber so in den Medien meine ich jetzt. Also es findet gar nicht berichterstattungstechnisch statt. Nee. Alle reden immer von niedrigen und mittleren Einkommen, aber niemand redet von denen, die bereits Transferleistungen bekommen. Mhm. Und das finde ich schon interessant.
Ja, also es ist ja auch Schamgefühl, oder es ist eine, ich habe das auch mal geschrieben, dass Betroffene, Armutsbetroffene oft eine große Scham empfinden, weil die Gesellschaft ja dieses Narrativ erzählt, dass Armut gleichzusetzen ist mit Unfähigkeit und Faulheit.
Genau. Und dem entgegenzuwirken erfordert dann so viel Kraft, dass man daran wieder Burnout haben kann.
Natürlich. Auch gesundheitlich ist es natürlich. Ja. Ne? Also bei dir wird es auch ein Thema sein, weil Behinderung oft eben auch eine Armut zur Folge haben. Einmal, weil es Dinge gibt, die man selbst leisten muss, von speziellen Medikationen bis, ne, also du möchtest mal irgendwas etwas Besseres, etwas Bequemeres oder sonstiges haben, musst du sofort alles draufzahlen. Das ist wahnsinnig teuer.
Genau.
Oder du arbeitest in einer Behindertenwerkstatt und wie gestern dieser Tweet, verdienst 2 Euro am Tag und musst 2 Euro für Blumenkohl ohne alles ausgeben.
Also das Essen sieht aus wie im Krankenhaus. Ne?
Wirklich. Also das ist Armut ist eine riesen Stigmatisierung. Das ist und ganz viele Menschen sind Armutsbetroffene, eben auch nicht so gleichwertiges Leben.
Mhm.
Knallhart formuliert. Aber es ist tatsächlich so. Ne? Also da ist ja drum, sei doch froh, dass du was zu essen hast. Sei doch froh, du brauchst doch nicht an Kultur haben. Du brauchst doch nicht dies, du brauchst doch nicht jenes. Ne? Also es ist ja, da wird dir ja eine.
Es wird einem abgesprochen.
Ja. Und diese Geschichte, du hast ja selbst mit Felix, glaube ich, drüber gesprochen, auch diese Geschichte vom bei ihm passt das ja, diese Erzählweise vom Tellerwäscher zum Millionär, diese Ausnahme, die es dann schafft. Und das ist, ne, wie sich das dann auch manifestiert, dass man immer wieder sitzt und denkt, ich habe das gar nicht verdient, obwohl man knallhart dafür gearbeitet hat, ja. Oder diese Relation von dass man dann sagt, ja, also hier so ein Managerin, die haben das ja auch verdient, so viel Geld, weil die arbeiten hart. Ja, what the fuck? Geh bitte im Krankenhaus Frühschicht putzen.
Das schreit nach einer eigenen Folge.
Ja, das glaube ich schon.
Machen wir.
Das machen wir. Ja, gerne.
Liebe Jasmina, danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir. Ich fühle mich sehr geehrt. Die Luft im Aufzug war gut. Was ein angenehmes Parfum getragen.
Wo steigst du aus?
Ich steige Etage 6 aus.
Mhm. Und da,
die marginalisierte
da
erwartet Zahl.
Und da erwartet dich was?
Meine Familie.
Sehr schön.
Ja.
Grüße gehen raus.
Mach ich. Und ich soll zurückgrüßen. Und jetzt musst Dankeschön. Du mir sagen, wo du aussteigst. Und wer erwartet dich?
Ich steige aus im Erdgeschoss. Und musst jetzt ganz, ganz schnell mir einen Kaffee besorgen. Du nippst da so lecker an einem und ich denke, ja, verdammt, wo habe ich meinen gelassen? Ja, den werde ich mir jetzt besorgen.
Super, dann lass ihn dir schmecken.
Mach ich. Dann.
Tschüss.
Auf bald. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.